Pfingsten, eines der großen Feste im Kirchenjahr, vor 10 Tagen Auffahrt. Und es gab mal eine Zeit, wo auch in der Gesellschaft, auch Leute, die vielleicht Mitglied der Landeskirche waren, aber nicht oft in die Kirche gegangen sind, wo am ersten an den kirchlichen Feiertagen gegangen sind. Es knackt. Heute, der Daniel hat es angedeutet, scheint das wie anders zu sein. Man hat fast den Eindruck, dass an den großen kirchlichen Feiertagen dass der Besuch schwächer ist als sonst. Das ist eigenartig und macht nachdenklich. Vielleicht müssen wir das Mikrofon ausschalten und ich stelle mich dort vorne hin. Komm, ich mach's mal hier aus. Ich denke, wir nehmen zur Sicherheit hier das Mikrofon am Stativ, dass wir uns auf das Eigentliche konzentrieren können. Gottesdienste sind je nachdem heute eher schwächer besucht, speziell an den großen kirchlichen Feiertagen. Stell dir folgende Situation vor: In den nächsten Tagen kommst du ins Gespräch mit einer Nachbarin oder mit einem Arbeitskollegen, er oder sie ist nicht Christ. Und irgendwie kommt ihr aufs zu sprechen auf kirchliche Feiertage und er oder sie sagt, eigentlich könnte oder müsste man diese Feiertage abschaffen. Denn das ist vorbei, dass die Schweiz ein christliches Land ist. Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus, es gibt immer mehr Moslems, immer mehr Atheisten. Das ist doch eine Zumutung, dass man die wie nötigt, christliche Feiertage einzuhalten, auch wenn das mit ihrer Überzeugung gar nichts zu tun hat. Und überhaupt, noch nicht mal die Christen gehen ja in großer Zahl am Sonntag in den Gottesdienst. Eigentlich könnte man die Feiertage abschaffen. Gut, Pfingsten ist ein Sonntag, aber Pfingstmontag, Auffahrt, Ostermontag, Fronleichnam, Karfreitag, Weihnachten. Überleg dir mal einen Moment, wie würdest du da argumentieren? Was würdest du deiner Nachbarin, dem Arbeitskollegen in solch einem Gespräch sagen? Nehmen wir uns einen kurzen Moment Zeit. Wir können jetzt noch einen Schritt weitergehen. Es ist wahrscheinlich nicht ganz unrealistisch, dass vielleicht in den nächsten Monaten, nächstes, übernächstes Jahr, irgendwann eine Volksinitiative zustande kommt mit dem Anliegen, der Staat ist weltanschaulich neutral, schaffen wir doch die kirchlichen Feiertage ab. Also die Christen können schon auch an Auffahrt ihren Gottesdienst feiern. Und wenn du angestellt bist und zu deinem Chef gehst und sagst, pass auf, am Donnerstag ist Auffahrt, ich bin Christ, da feiern wir Gottesdienst, dann sagt der Chef, kein Problem, nehme ich einfach einen Ferientag. Das sind spannende Gedanken, die sind nicht ganz unrealistisch. Wahrscheinlich würden bei Weihnachten würde der Einzelhandel sagen, nein, ihr könnt nicht Weihnachten abschaffen. Es geht um so viel Geld. Oder vielleicht hilft uns die Schokoladenindustrie, dass wir Ostern nicht abschaffen. Aber darum geht es ja eigentlich nicht, wenn wir ins Neue Testament hineinschauen. Ich erlaube mir, nicht nur den Pfingsttext zu lesen, sondern wir fangen mal bei Auffahrt an. Apostelgeschichte 1 heißt es im Vers 4, als Jesus mit seinen Jüngern zusammen war, wies er sie an, nicht von Jerusalem fortzugehen. Hier steht im Griechischen sehr starker Ausdruck. Er befahl ihnen, er schärfte ihnen ein, geht nicht weg, sondern dort auf das vom Vater versprochene Geschenk zu warten. Er sagte, über diese Gabe habt ihr mich schon sprechen hören, denn Johannes hat euch im Wasser untergetaucht, aber ihr werdet nach wenigen Tagen in den Heiligen Gottesgeist eingetaucht werden. Die zusammen mit ihm dorthin gekommen waren, befragten ihn, Jesus, Herr, wirst du zu diesem Zeitpunkt das Volk Israel wieder zu einem unabhängigen Königreich machen. Doch Jesus sagte zu ihnen, es steht euch nicht zu, die Zeiten oder genauen Zeitumstände zu kennen, die der Vater in seiner ihm eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Gottesgeist auf euch kommen wird. Dann werdet ihr meine Botschafter sein, verlässliche Zeugen in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis in die letzten Winkel der Erde. Als er das sagte und sie zuschauten, wurde Jesus hochgehoben und eine Wolke verbarg ihn vor ihren Augen. Kapitel 2, Vers 1. Als dann schließlich das Fest des 50. Tages nach dem Passafest herbeigekommen war, waren sie alle zusammen an ein und demselben Ort. Da passierte es. Plötzlich kam vom Himmel ein starker Wind, als würde ein gewaltiger Sturm vorbeibrausen und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Da sahen sie, etwas wie aufgeteilte Feuerzungen ließ sich auf jedem einzelnen von ihnen nieder. Und sie alle wurden erfüllt von dem Heiligen Gottesgeist und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, genauso wie der Gottesgeist es ihnen auszusprechen ermöglichte. In Jerusalem wohnten nun gottesfürchtige Juden, Leute aus allen möglichen Volksgruppen unter dem Himmel. Als sich dieser gewaltige Lärm ereignete, kam die ganze Volksmenge zusammen. Alle waren völlig verwirrt, denn jeder Einzelne hörte sie in seiner eigenen Muttersprache sprechen. So gerieten sie alle außer sich und wunderten sich, sind das alle, die hier reden, nicht Leute aus Galiläa? Wie kommt es, dass sie in den Sprachen all der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden? Denn das hören wir doch. Unter uns sind Parther und Meder, Elamiter und Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia, Leute aus Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gebieten von Libyen und in Richtung von Kyrene liegen. Und auch Römer, die sich hier aufhalten, geborene Juden und für das Judentum Gewonnene, Kreter und Araber. Wir hören, wie sie in unseren Sprachen von den großartigen Taten Gottes erzählen. Sie gerieten alle außer sich und waren völlig verstört. Sie sagten einer zum anderen, was soll das noch geben? Doch andere sagten voller Spott, sie sind mit süßem Wein abgefüllt. Langjährige Christen kennen diese Geschichten, haben wahrscheinlich schon viele Predigten darüber gehört. Mir scheint, was Jesus bei seinem Abschied seinen Jüngern sagen will und was nachher auch in Erfüllung geht, sind zwei Dinge, zwei zentrale Botschaften. Zum einen sagt Jesus zu ihnen, ich werde jetzt gehen und jetzt seid ihr dran, um mein Werk auf dieser Erde weiterzuführen. Jetzt seid ihr dran. Und die zweite Botschaft ist, dazu braucht ihr zwingend den Heiligen Geist. Jesus hat sie sukzessiv auf diesen Moment vorbereitet. Er war vorher 3 Jahre lang quasi Tag und Nacht mit ihnen zusammen, hat sie gelehrt. Sie konnten von ihm nicht nur von seinen Worten lernen, sondern auch wie er gelebt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist. Dann kam sein Leiden und Sterben, die Auferstehung. Und danach war Jesus nicht mehr immer präsent. Er war mal da, dann war er wieder weg, dann war er wieder da, dann war er wieder weg. Und er hat sie auf diesen Moment vorbereitet, wo er sich von ihnen verabschiedet hat und nicht mehr mit den 5 Sinnen wahrnehmbar anwesend. Und er sagt ihnen wie 2 Dinge, jetzt seid ihr dran, um mein Werk auf dieser Erde weiterzuführen. Und das zweite, ihr braucht unbedingt den Heiligen Geist. Ohne ihn könnt ihr ganz viel tun, aber eigentlich wenig bis gar nichts bewirken. Das ist die Botschaft vom Himmelfahrt und von Auffahrt und von Pfingsten. Jetzt seid ihr dran. Er sagt in Kapitel 1, Vers 8, in der Luther-Übersetzung heißt es, ihr werdet meine Zeugen sein. Hier heißt es, ihr werdet meine Botschafter sein. Ihr werdet, wenn ich nicht mehr da bin, werdet ihr diejenigen sein, die mich auf der Erde repräsentieren. Ich werde eure Worte gebrauchen, um zu den Menschen zu sprechen. Ich werde eure Hände gebrauchen, um den Menschen zu helfen. Und Botschafter Jesus sein, das ist ein Fulltime-Job. Das ist vollzeitlicher Dienst. Nicht in dem Sinne, dass wir alle unsere berufliche Tätigkeit aufgeben, eine theologische Ausbildung absolvieren und uns anstellen lassen, sondern jeder mit seinen Gaben, Fähigkeiten an dem Platz, wo er oder sie lebt, Botschafter Jesu sein und Jesus repräsentieren. Was das unter anderem bedeuten kann, an einem kurzen Beispiel. Ich habe mal mit einer Pfarrfrau gesprochen, nicht mit einer Frau Pfarrer, sondern sie war die Ehefrau eines Pfarrers in einem Dorf, wo man sich noch kannte. Und sie hat mir einmal erzählt, wenn sie im Laufe des Vormittags sich überlegt, was koche ich heute? Und dann schaut sie nach, ob sie alle Zutaten hat und merkt, ihr fehlen noch 2 oder 3 Zutaten für dieses Mittagessen. Und sie sagte, dann kann ich nicht schnell in den Laden gehen, in den Coop, Migros oder Volk, um das zu kaufen. Ich kann nicht schnell dorthin gehen, denn die Menschen wissen, wer ich bin. Ich treffe sie auf der Straße und ich kann nicht einfach grüezi sagen und weitergehen. Weil sie wissen, wer ich bin, wollen sie je nachdem ein paar Worte mit mir wechseln. Und das sind nicht immer gerade Worte über Gott, sondern vielleicht mehr Worte über die Welt. Aber wenn sie weitergehen würde, ohne sich die Zeit für dieses Gespräch zu nehmen, dann entsteht doch keine Beziehung. Und dann verbaut sie sich die Möglichkeit, dass irgendwann einmal so viel Vertrauen da ist, dass man über die persönlichen Probleme dieser Person sprechen kann oder sogar über Gott. Und das, was diese Pfarrfrau sagt, das gilt im Prinzip für jeden von uns. Wir gehen durch den Alltag, wir treffen Menschen am Arbeitsplatz, beim Einkaufen, in der Nachbarschaft. Und die Frage ist, nehmen wir uns Zeit für sie? Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, dass das Gespräch sich auf Gott hin entwickelt. Aber vielleicht ist es nur ein Gespräch, was die Beziehung vertieft, sie vertrauter macht, damit irgendwann einmal der Moment da ist, um auch über persönliche Probleme zu reden, über Gott zu reden. Jesus sagt, jetzt seid ihr dran und ihr braucht den Heiligen Geist. Dass er euch erfüllt, dass er euch leitet, dass er euch Kraft gibt und dass er das, was ihr tut, autorisiert und gebraucht, damit es etwas bewirkt auf dieser Erde. Ich möchte mit euch über 2 Punkte nachdenken. Erstens, wie passieren auf dieser Erde geistliche Aufbrüche, wie entsteht neues geistliches Leben, nicht nur bei Einzelpersonen, sondern im größeren Stil. Und die andere Frage, wie passiert es, dass da, wo einmal geistliche Aufbrüche oder Erweckung geschehen ist, wieso flacht das irgendwann wieder ab und ist vorbei? Ich weiß nicht, wer von euch unsere Verbandszeitschrift kennt, Christus im Brennpunkt. In der Mai-Ausgabe ging es um das Thema Gottes Handeln in der Kirchengeschichte. Und da war unter anderem ein Interview drin mit meinem ehemaligen Kirchengeschichtsdozenten. Und die letzte Frage des Interviews an ihn lautete, welche Ermutigung für unsere heutige Zeit schließen Sie aus dem Handeln Gottes in der Geschichte seiner Kirche? Und seine Antwort: Wenn wir auf Europa schauen, so gibt es derzeit wenig Grund zur Ermutigung. Weltweit aber wächst die Gemeinde Jesu nach wie vor, besonders in der südlichen Hemisphäre, auf der südlichen Halbkugel. Europas Kirchen und Gemeinden sind seit der Kulturwende von 1968 gefangen in einem bunten, säkularen Spinngewebe. Der Krieg in Osteuropa ließ nun erste Luftblasen platzen. Ob es zu einem Umdenken führt? Der Geist des Säkularismus, der Veräußerlichung und der Anspruchshaltung ist bis tief in gläubige Kreise vorgedrungen. Unter diesen Vorzeichen bleibt für den Geist der Erweckung nur wenig Raum. Das ist nicht sehr ermutigend. Wir leben in einer spannenden Zeit. Er erwähnt hier den Krieg in der Ukraine. Wir haben 2 Jahre Pandemie hinter uns und es ist auch untersucht worden, hat die Pandemie die Menschen näher zu Gott gebracht? Und die Antwort ist sehr unterschiedlich. Die einen vielleicht ja und andere eben nicht oder vielleicht sogar von Gott weggebracht. Wir leben auch in einer Zeit der Unsicherheit, auch wirtschaftlich gesehen, Lieferprobleme. Ich habe gehört, dass für Zimmereibetriebe es fehlt an Nägeln. Es werden heute wieder krumme Nägel gerade geklopft, weil man zu wenig hat. und Wirtschaftsexperten sprechen von einem, dem Kunstwort Stagflation. Was bedeutet, die Wirtschaft wächst nicht mehr, sie stagniert, aber gleichzeitig steigen die Preise. Das kümmert vielleicht die Konsumenten noch nicht so stark. Sie spüren es an der Zapfsäule, wenn sie tanken, dass die Preise steigen, oder beim Einkaufen, oder wenn dann die Strompreise steigen. Es ist eine Zeit der Unsicherheit, aber sie hat noch nicht, diese Unsicherheit hat noch nicht dazu geführt, dass die Menschen nach Gott fragen und dass sie in die Kirchen strömen. Immer noch treten Menschen aus der Kirche aus, der Einfluss des Christentums, wenn man mal es so sagen will, schwindet nach wie vor. Und man kann sich wirklich fragen, wie geht das weiter in Europa, in der Schweiz, in Uster. Ein deutscher Theologe hat vor rund anderthalb Jahren einen Aufsatz geschrieben. Er hatte im Blick die Situation der evangelischen Landeskirche in Deutschland. Und der provokante Titel seines Aufsatzes war: Die Kirche hat keine Zukunft. Er wollte provozieren. Die Kirche hat keine Zukunft. Er wollte sagen, die Kirche in dieser Form, wenn sie so weitermacht und mit diesen Strukturen, hat keine Zukunft. Er hat noch einen zweiten Aufsatz geschrieben, um Wege der Erneuerung zu beschreiben. Oder ein amerikanischer Theologe aus Manhattan, Timothy Keller, ich weiß nicht, wer schon ein Buch von ihm gelesen hat, einiges ist auf Deutsch übersetzt, er hat in diesen Monaten eine vierteilige Blogserie, leider nur in Englisch. Der erste Teil, der Niedergang der großen Kirchen in den USA. Das wäre so bei uns die Landeskirchen. Der zweite Beitrag, der Niedergang der evangelikalen Gemeinden in den USA. Und manches von dem, was er beschreibt, kann man ohne große Probleme auf Europa übertragen. Der dritte Beitrag, der Weg der Erneuerung. Und der vierte Beitrag, der steht noch aus, die Kraft der Erneuerung. Wenn wir uns umschauen, müssen wir sagen, wir brauchen dringend geistliche Erneuerung. Aber wie geschieht das? Manchmal hört man so in christlichen Kreisen den Satz, man kann es ja nicht machen. Und das stimmt. Aber je nach Tonfall kommt bei mir manchmal die Botschaft an, man kann ja nichts machen. Man kann es nicht machen, das ist richtig. Wir können geistliche Erneuerung nicht machen mit irgendwelchen Strategien oder Methoden. Wir können es nicht machen. Aber der Satz, man kann ja nichts machen, das stimmt nicht. Jesus hat gesagt, jetzt seid ihr dran. Ihr braucht den Heiligen Geist, aber es kommt auch auf euch drauf an. Das ist euer Auftrag und das ist eure Verantwortung. Und wenn man in die Kirchengeschichte schaut, kann man unschwer feststellen, dass in vielen Situationen in vergangenen Jahrhunderten, dort wo die Kirche wenig bis gar nichts gemacht hat, zum Beispiel im Bereich Mission, ist doch wenig bis gar nichts passiert. Das ist erschütternd. Jesus sagt seinen Jüngern, jetzt seid ihr dran. Mit euren Möglichkeiten, mit deinen Stärken und Schwächen, mit deinen Grenzen, jetzt bist du dran, das Werk Jesu mit deinen Möglichkeiten weiterzuführen. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Wir müssen lernen, auf seine Impulse zu hören. Es hat mal jemand gesagt, ein Christ muss lernen, drei Stimmen zu unterscheiden. Die Stimme des guten Geistes, des Heiligen Geistes, von der Stimme des bösen Geistes. Die Stimme, die uns etwas Falsches sagt oder etwas, was uns nicht gut tut. Und drittens von der eigenen Stimme. Das ist nicht ganz leicht, das setzt einen Lernprozess voraus. Und die spannende Frage ist, was ist dran für dich in deinem Leben, was ist dran für euch als Gemeinde hier in Uster, was ist dran für die Gemeinde Jesu in Europa? Viele würden sagen, wir müssen beten und das sehen wir auch in Apostelgeschichte 1. Sie kamen zusammen, haben sich viel Zeit zum Beten genommen. Aber es wäre zu kurz gegriffen, wenn wir sagen, ja, die Gebetsstunde ist viel zu schwach besucht. Leute, ihr müsst in die Gebetsstunde kommen. Wir dürfen die Lösung nicht an einer Veranstaltung festmachen. Gemeinsames Gebet ist wichtig, aber die spannende Frage ist, mit welcher Leidenschaft, mit welcher Ernsthaftigkeit bist du dabei beteiligt? Ist es etwas, wo du auch das Wirken des Heiligen Geistes an dir und an deinem Herzen erfährst? Geistliche Erneuerung, das hat in der Geschichte immer wieder stattgefunden. Und die Älteren von uns kennen vielleicht den Namen Johann Christoph Blumhardt, ein Pfarrer in Deutschland, in Süddeutschland, im Nordschwarzwald im 19. Jahrhundert. Und von ihm sind zwei Dinge sehr bekannt und auch in Büchern beschrieben. Das eine war, in der Gemeinde, wo er lebte, war eine Frau, die war krank und relativ bald wurde deutlich, die ist nicht nur krank, sondern die wird von Dämonen geplagt. Und dann begann ein geistlicher Kampf, der sich über längere Zeit hinzog, wo Blumhardt sehr engagiert war und wo viele andere mitgebetet haben. Und dann Weihnachten 1843 erfährt diese Frau wirklich umfassende Befreiung und Heilung. Aber die Geschichte geht weiter. Am Neujahrstag 1844 kommt ein Mann zum Pfarrhaus und er möchte den Pfarrer sprechen. Und er wird gefragt, ja, was er denn beim Pfarrer will. Und er sagt, ich war letzte Nacht in der Hölle. Und eine Stimme hat zu mir gesagt, du kommst dort nur heraus, wenn du zum Pfarrer gehst. Und Blumhardt ist sehr zurückhaltend, er hat den Mann gekannt und er sagt, von mir aus hätte ich nie den Kontakt zu dem gesucht, denn so wie ich den kenne, ich hätte einfach befürchtet, dass er mich von A bis Z belügt. Und der Mann schildert seine innere Not, Blumhardt spricht ihm ein paar tröstende Worte zu und lässt ihn wieder gehen, aber am nächsten Tag ist er wieder da. Und sie reden wieder über seine Nöte und so gibt es noch ein paar Gespräche und nicht lange danach sagt der Mann, ich möchte meine Sünden bekennen. Und dann legt dieser Mann eine Beichte ab. Und Blumhardt spricht ihm auch ein paar tröstende Worte zu und der Mann sagt, aber Herr Pfarrer, müssen Sie mir jetzt nicht die Vergebung zusprechen? Und Blumhardt zögert noch, aber dann macht er es, er legt ihm die Hände auf und spricht ihm im Namen Jesu die Vergebung zu. Und er sagt, das war unerhört, als der Mann den Kopf hebt, das völlig veränderte Gesicht. Und dann passiert etwas Interessantes, dass in der Zeit danach Leute von nah und fern kommen zu Blumhardt, um ihre Sünden zu bekennen. Das war nicht gesteuert irgendwie. Es ist passiert. Es heißt, in einer Biografie von morgens um 7 bis abends um 11 war er mit persönlichen Gesprächen beschäftigt, wo Menschen ihm ihre Sünden bekannten. Menschen kamen, haben im Wohnzimmer in sich gekehrt gewartet, bis sie dran waren. Nicht so wie heute beim Arzt, wo man über alles Mögliche Belangloses redet. In sich gekehrt gewartet, bis sie dran kamen. Und das Tragische oder das Erschütternde ist, dass erstens die Kirchenleitung ihm das Leben schwer gemacht hat und auf der anderen Seite die Pietisten, wenn man so will, die Frommen sagten, was macht der da für katholisches Zeug? Beichte. Und das ist so erschütternd, wenn man sich das vor Augen führt. Hier wirkt der Geist Gottes neues Leben, dass Menschen kommen und das starke Verlangen haben, ihre Schuld zu bekennen. Und dann gibt es fromme Leute, die sagen, was ist das für katholisches Zeug? Dietrich Bonhoeffer, wohlgemerkt ein evangelischer Theologe, hat einmal geschrieben, wenn du sagst, ja weißt du, ich bekenne meine Sünden lieber Gott und nicht einem Bruder oder einer Schwester. Er sagt, wenn du das so formulierst und du sagst, ich bekenne meine Sünden lieber dem allmächtigen, dreieinigen, heiligen Gott statt einem Bruder oder einer Schwester, die auch begrenzt ist und Fehler hat und sündig wird. Dann sagt er sehr zugespitzt, ich sag dir was, du bekennst deine Sünden dir selbst und du vergibst sie auch dir selbst. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, okay, das ist jetzt der Schlüssel für geistliche Erneuerung, aber wenn Gott dir das aufs Herz legt, bekenne einem anderen Christen deine Sünden, dann tu es. Und vielleicht fängt man dann spontan zu überlegen, kenne ich jemanden, der 50 oder 100 Kilometer entfernt wohnt? Aber vielleicht ist es besser, man geht zu jemandem aus der eigenen Gemeinde, wo man weiß, zu dieser Person habe ich Vertrauen und die ist auch diskret. Wenn wir uns fragen, wie entstehen geistliche Aufbrüche, geistliche Erneuerung, ist unbestritten, wir müssen Jesus ins Zentrum stellen. Aber wir brauchen den Heiligen Geist. Es geht auch um eine gesunde Lehre. Und es geht auch darum, dass wir unser Leben ordnen. Wir haben im Alten Testament in Jesaja 58, da beschwert sich das Volk, dass sie beschweren sich bei Gott, sagt, hey Gott, wieso hörst du nicht auf uns? Schau mal, wir beten nicht nur, wir fasten sogar. Und Gott sagt, ja, ihr fastet, aber was macht ihr denn an den Tagen, wo ihr fastet? Ihr geht euren Geschäften nach und schaut einmal euer Leben an. Das Unrecht, das ihr tut, die Ungerechtigkeit, dass ihr den Armen nicht helft, dass ihr die Schwachen übervorteilt, hört auf damit. Das Fasten alleine macht es nicht. Oder manche meinen vielleicht, ja, wir müssen viel stärker Gott loben und anbeten, jawohl. Aber manche kennen vielleicht diese Stelle aus Amos, wo Gott zu seinem Volk sagt, wo der Prophet im Namen Gottes sagt, hört auf mit euren Festen, mit euren Opfern, ich kann eure Lieder nicht mehr hören. Ordnet euer Leben, hört auf Unrecht zu tun, seid barmherzig mit den Schwachen und mit den Armen. Es gibt nicht einfach eine Methode, aber ich denke, das macht klar, unser ganzes Leben ist mit gemeint. Und die Frage ist, was bewegt dich tief in deinem Herzen? Möchtest du geistliche Erneuerung für dich persönlich, für eure Gemeinde hier in Uster, für die Region, für die Schweiz, für Europa? Jesus sagt, jetzt seid ihr dran. Gott möchte dich und mich gebrauchen mit meinen und deinen Fähigkeiten, Gaben, mit unseren Stärken, unseren Schwächen. Jesus hat diesen Weg gewählt und wenn man in die Geschichte schaut, muss man sagen, das ist ein sehr riskanter Weg, den Jesus da gewählt hat. Aber er hat es so gewollt. Das war seine Vision, dass sein Werk weitergeht, auch wenn er körperlich, physisch nicht mehr anwesend ist. Dafür ist Jesus auf diese Erde gekommen, dafür hat er so viel Zeit mit seinen Jüngern verbracht, er hat sie geprägt, er ist dafür ans Kreuz gegangen, hat unsäglich gelitten, gestorben und wieder auferstanden. Und dann sagt Jesus, jetzt seid ihr dran und dafür schicke ich euch den Heiligen Geist. Jesus hat er sich ungeheuer viel kosten lassen, damit du und ich gerettet werden können, aber auch jeder andere Mensch hier. Es bedeutet ihm sehr, sehr viel, dass so viele Menschen wie möglich in eine ganz enge Beziehung mit ihm kommen. Wie geschehen geistliche Erneuerung? Wir können etwas dazu beitragen, indem wir darum bitten, von ganzem Herzen, als Einzelne, als Gemeinde uns treffen und darum ringen mit Leidenschaft, mit Ernsthaftigkeit, mit Ausdauer. Das zweite ist, wieso ebben geistliche Aufbrüche immer wieder ab? Ich habe ein Buch gelesen über den Heiligen Geist von einem Baptistenpastor aus Deutschland, Heinrich Christian Rust. Er ist von Haus aus Charismatiker, aber er ist ein sehr gebildeter Mann, für mich ein sehr weiser Mann. Und er fragt sich auch, wieso ebben geistliche Aufbrüche immer wieder ab? Nicht nur in der pfingstlich-charismatischen Szene, sondern auch sonst. Und er erwähnt verschiedene Aufbrüche und man merkt, er versucht alles zu sehen, was da ist, nicht etwas zu verherrlichen, sagen, das war alles gut, er sagt aber auch nicht, das war alles schlecht. Und unter anderem erwähnt er einen Aufbruch in Florida, in Pensacola in den 90er Jahren und dieser Aufbruch war sehr stark geprägt von einer Bußbewegung. Damals hatte ich lose Kontakt zu einem Pfingstpastor, der kam gerade von Pensacola. Und beschreibt, wie er dort, er hat das so formuliert, bei 95 Grad, wie gewaschen wurde, eine Bußbewegung. Und Rus schreibt in seinem Buch, dass er wenige Jahre später dorthin geflogen ist, er wollte das aus nächster Nähe beobachten und ein Taxifahrer bringt ihn dort zum Gottesdienst und er fragt, wie wirkt sich denn diese große Erneuerungsbewegung hier in der Stadt aus? Und der Taxifahrer schaut ihn verdutzt an und fragt, von welcher Erneuerungsbewegung er denn spricht. Er besucht den Gottesdienst und sagt, ja, das ist einfach ein normaler pfingstlicher Gottesdienst. Und er schreibt nachher, im Anschluss an die Veranstaltungen sprach ich mit geistlichen Vätern und Müttern der Brownsville Assembly of God Gemeinde, die mir unter Tränen mitteilten, wie viele Fragen sie umtrieben. War es wirklich alles so vom Geist Gottes gewollt und initiiert? Niemals werde ich diese fragenden und enttäuschten Gesichter der Männer und Frauen vergessen, die über viele Jahre diese Gemeinde begleitet und geleitet haben. Ein großer Schmerz, ein Nicht-Verstehen, was ist hier passiert. Und man kann noch viele andere Dinge heranziehen, wo geistliche Erneuerungsbewegungen wieder abgeebbt sind. Und er versucht in seinem Buch auch dieser Frage nachzugehen, was ist da passiert? Und er schreibt unter anderem, es ist ein geistlicher Aufbruch passiert und was ist dann geschehen? Manche richteten ihre neuen Tempel wohnlich ein und besangen die Gegenwart Gottes, ohne zu bemerken, dass diese gerade unterwegs war. Es blieben Formen, Rituale, Gewissheiten. Je mehr man es sich allerdings in den neuen Bewegungen gemütlich machte, desto mehr verloren sie an Schwung. Hier geschieht ein geistlicher Aufbruch, wo Gottes Geist etwas bewirkt. Aber dann passiert etwas Tragisches und wenn man sich das vor Augen führt, sie besangen die Gegenwart Gottes, ohne zu bemerken, dass diese gerade in Bewegung war. Dass Gott sie weiterführen wollte. Es blieben Formen, Rituale, Gewissheiten. Je mehr man es sich in den neuen Bewegungen gemütlich machte, desto mehr verloren sie an Schwung. Hier ist wieder Kontakt zu Gott und hier ist wie die Sensibilität für Gottes Geist verloren gegangen. Was für eine Tragik. Was für eine Tragik. Ich nehme an, die allermeisten von uns haben schon Dinner for One gesehen am Fernsehen. Und die entscheidende Frage ist, the same procedure as last year, the same procedure as every year, James. Sollen wir es so machen wie letztes Jahr? Nein, wir machen es so, wie wir es immer gemacht haben. Und ich frage mich, wie viele Gemeinden funktionieren nach dem Motto von Dinner for One, the same procedure as last year. The same procedure as every year, James. Wir machen es so, wie wir es jedes Jahr gemacht haben. Und ich fürchte, wenn man nach diesem Motto lebt, dann geht die Nähe und die Sensibilität für Gott und seine Impulse verloren. Herr Jesus, was ist jetzt dran? Hilf uns zu erkennen und zu verstehen, was ist jetzt dran für mich persönlich, für die Gemeinde hier in Uster. Ich habe gesagt, wir müssen lernen, drei Stimmen voneinander zu unterscheiden. Die Stimme des guten Geistes, des heiligen Geistes, von der Stimme des bösen Geistes, von der eigenen Stimme. Und das ist gar nicht so leicht, weil der Heilige Geist nicht schreit, sondern er flüstert eher. Man muss gut zuhören und versuchen, seine Stimme aus dem Gewirr der inneren Stimmen herauszuhören. Was will der Geist Gottes mir sagen? Und dass man lernt, es nicht nur zu hören, sondern darauf zu reagieren. Denn wenn der Heilige Geist zu uns spricht und er merkt mehrfach, wir reagieren gar nicht, warum sollte er noch mit uns sprechen? Wie geschehen geistliche Aufbrüche? Ich denke, es hat viel zu tun mit Gebet, aber nicht im Sinne davon, ein Programm zu absolvieren oder viele Gebetsveranstaltungen. Es geht um die tiefe innere Ausrichtung auf den lebendigen, dreieinigen Gott. Vor ihm zur Ruhe kommen, seine Liebe zu erfahren, nicht nur im Kopf zu wissen, sondern zu erfahren, sich dem eigenen Versagen, der eigenen Schuld zu stellen und lernen zu reagieren auf die Impulse Gottes. Und wenn man sich fragt, ja, ich bete schon lange für Erweckung, warum passiert denn nichts? Wenn man schon lange für etwas betet und es passiert nichts, dann gibt es wie zwei Möglichkeiten. Ich höre irgendwann auf zu beten, weil ich den Mut verloren habe, oder das andere, die Intensität des Gebetes wird größer. Weil jemand nicht locker lässt und sagt, Gott, erbarm dich über uns, über mich. Als Einzelner, ich habe das nicht verdient, erbarm dich über mich, erbarm dich über unsere Gemeinde, erbarm dich über deine Gemeinde in der Schweiz und in der Roda. Erbarme dich. Erbarm dich. Die Gemeinde Jesu wächst auf der südlichen Halbkugel. Aber Jesus, was ist mit Europa? Du hast die Menschen ja auch lieb, du bist doch für die Menschen hier gestorben. Lass Europa nicht im Chaos versinken. Auffahrt und Pfingsten heißt, jetzt seid ihr dran. Wenn du Christ bist, jetzt bist du dran. Aber du brauchst den Heiligen Geist. Und wir vergegenwärtigen uns an Pfingsten, dass Jesus den Heiligen Geist gesendet hat. Jetzt müssen wir lernen, auf seine Impulse zu hören, uns von ihm führen zu lassen, in den alltäglichen Begegnungen, in allen Bereichen unseres Lebens. Wenn du zu Jesus gehörst, dann möchte Jesus dich gebrauchen, um in deinem Umfeld sein Werk auf dieser Erde weiterzuführen. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, wo jeder für sich überlegen kann, was heißt das für mich ganz persönlich. Und vielleicht legt dir Gott auch etwas aufs Herz in diesem Moment. Jesus Christus, du Sohn des allmächtigen Gottes, du bist Mensch geworden. Und du weißt, was es heißt, über diese Erde zu gehen und sich den verschiedenen Herausforderungen zu stellen. Und es ist beschämend, mit welcher Barmherzigkeit du den Menschen damals begegnet bist und auch heute und auch uns. Und wir wollen dich bitten, bitte vergib uns, wo wir deinem Namen keine Ehre bereitet haben und ihn beschmutzt haben und mitgeholfen haben, dass dein Name in unserer Gesellschaft nicht sehr angesehen ist. Bitte vergib uns das. Und schenk uns persönlich als Gemeinde hier in Uster, aber auch als deine Gemeinde in der Schweiz, in Europa, gib uns die Gnade, dass durch deinen guten Geist neues Leben entstehen kann. Hilf uns persönlich zu erkennen und zu verstehen, was das für uns bedeutet und welche Schritte du von uns erwartest, und gib uns die Kraft dazu. Hilf uns, Heiliger Geist, deine Stimme zu hören und auf sie zu reagieren. Und lass uns erfahren, wie du uns gebrauchst und durch uns das Werk Jesu auf dieser Erde weiterführst. Amen.